Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben.
Im heutigen Interview lernst du Jona aus München kennen. Jona lebt seit 2,5 Jahren in München und ist Ingenieur vom Beruf. Und der 33-Jährige macht leidenschaftlich Sport und liebt das Abenteuer. Was er damit genau meint, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich sag nur Kolumbien und Panama. Der gebürtige Jordanier schätzt Extrovertiertheit und Herzlichkeit bei Frauen. Das fand ich extrem interessant. Und er hat ein Zitat gesagt, Selbstbewusstsein bei Frauen wird unterschätzt. Was er damit meint und warum es für ihn keine Schablone gibt, in die seine Traumfrau hineinpasst. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören.
Hi, wie geht's dir?
Mir geht's blendend, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch total gut. Ich bin etwas schläfrig. Es liegt aber jetzt gerade an dieser Dunkelheit. Wir haben jetzt 16.30 Uhr und ich könnte mich jetzt schon fast schlafen legen wieder. Ich weiß nicht, wie es dir so geht.
Genau so. Ich habe das Glück gehabt, heute einen halben Tag frei zu haben, also nochmal Mittagsschläfchen gemacht, aber
ja.
Aber mir geht's genauso.
Ja. Ja, ich finde es immer wieder, ja, ich muss mich immer wieder neu motivieren, wenn es dann die Zeit kommt mit der Dunkelheit und so. Aber man gewöhnt sich auch daran. Aber das ist nicht das Thema. Du bist 33 und kommst aus München.
Das ist richtig.
Und freue mich, dass du dabei bist. Du hast nämlich dich auf einen Aufruf bei mir gemeldet und hast die Komfortzone erwähnt, aus der du mal rauskommen willst. Was hast du damit gemeint?
Für mich, ich gehe durch das Leben, oder ich versuche es durch das Leben ohne Komfortzone zu gehen, weil ich so ganz nach Abenteuer bin eigentlich. Und ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Und ich dachte mir, okay, kann man das eine mit der anderen kombinieren? Mhm. Vielleicht macht es ja Spaß. Und wenn daraus was rausspringt, super. Und wenn nicht, dann war es hoffentlich lustig.
Ja, das wird es auf jeden Fall sein. Dann hast du es einfach Und egal, was dabei rumkommt, es wird auf jeden Fall immer irgendwie jemand, da bin ich mir ganz, ganz sicher, da sein, der vielleicht einfach interessant ist, mit dem man einfach in Kontakt kommen kann am Ende.
Das macht mir nicht so große Hoffnung auf einmal.
Ja. Es muss ja nicht immer sofort die große Liebe sein, aber ne?
Mhm.
Kann ja auch so einen kleinen Schritt entwickeln. Mal gucken.
Aber wir sind jetzt wahrscheinlich meldet sich meine Mutti, ja, ich sehe schon.
Ach, das wäre süß. Das ist ja eh die große Liebe, oder, die Mutti?
Ja, sowieso, klar. Vielleicht nicht über diesen Weg, aber schon, ja.
Ja. Super. Du kommst aus München, wie schon gesagt. Was treibst du denn so in deinem Leben? In deiner, ja, wenn wir, kannst du dir aussuchen, möchtest du mit dem Beruf anfangen oder mit sonstigen Dingen, die dich so beschäftigen im Leben?
Also, fangen wir mit dem Klassischen an. Ich versuche es auch kurz zu halten. Beruflich bin ich On-Site-Ingenieur. Im Zug- und Bahnbereich und wir sind verantwortlich für die neue Trambahnflotte in München.
Mhm.
Und werfen da ganz schön viel rum. Es ist kein gewöhnlicher Bürojob, es ist auch sehr oft wirklich am Fahrzeug sozusagen, also wirklich dieses typische Oldschool-Ingenieurbild halt mit Rucksack voller Werkzeug, mhm. Aber auch sehr viel mit Organisation, ein bisschen was von der Projektleitung, Koordination. Es ist sehr vielfältig auf jeden Fall.
Und On-Site?
Super, ich sag also ja, On-Site.
On-Site-Ingenieur, ich habe das noch nie gehört in meinem Leben, deswegen frage ich nach.
Ja, das heißt ja, dass wir quasi nur mit dem Produkt vor Ort sind. Es gibt ja Ingenieure, die sind in der Produktion, sage ich mal, die sitzen irgendwo im Büro und machen ihren Rechnern irgendwas, wovon ich natürlich keine Ahnung habe. Es gibt welche, die machen eine Projektleitung, es gibt welche, die begleiten das Produkt, in dem Fall eine Trambahn, was ja ein bisschen komplizierter ist als nur vielleicht was Kleineres, keine Ahnung, eine Waschmaschine. Und die sind halt natürlich für die Betreuung des Produktes auch vor Ort beim Kunden, also bei den Stadtwerken München sozusagen, zuständig. Und gucken, dass halt alles ordentlich läuft, sage ich mal. Und wenn der Kunde dann mal anruft und sagt, du, irgendwas ist abgebrannt in der Trambahn, dann rennen wir schnell hin und gucken, was ist dann passiert. Und dann versuchen wir es entweder zu reparieren, Maßnahmen einzuleiten oder zu diskutieren. Diskutieren können wir gut.
Okay, diskutieren und dann eine Lösung finden zusammen.
In der Hoffnung, ja.
Das Problem aufheben quasi. Okay, du bist also quasi nicht im typischen Bürojob, sondern du bist draußen unterwegs.
Genau, sehr viel draußen eigentlich.
Inwiefern schlägt dein Herz für diesen Job? Was von einer Skala, auf einer Skala von 1 bis 10 sehen wir das
auch? Ja. Also ich sag mal so, der Job ermöglicht mir ein Leben, was ich sehr, sehr genieße. Es ist nicht mein Traumjob, aber ich mag meinen Job. Mein Traumjob wäre nicht, also ich sag mal so, würde meine Rechnung wahrscheinlich bezahlen.
Ja.
Deswegen, ja. Also ich bin sehr zufrieden, um Gottes Willen, soll jetzt nicht als Beschwerde klingen. Mhm. Aber wenn ich mir einen Job auf der Welt aussuchen könnte, wäre es nicht dieser.
Mhm. Hättest du deine Richtung, die dir...
Ja, definitiv. Soziale Arbeit, auf jeden Fall.
Oh, schön. Ja.
Ja. Aber...
Bereich da?
Flüchtlingsintegration und Hilfe tatsächlich.
Ja.
Da habe ich nach dem Studium ehrenamtlich mitgearbeitet. Damals, das war ja 2015, da war ja die Hochzeit der Flüchtlingskrise. Und ich spreche Arabisch und da waren sehr viele Syrer dabei und ich habe da als Dolmetscher gearbeitet in vielen Einrichtungen.
Mhm.
Und das war...
Wow, schön.
Ja, es öffnet einem die Augen. Also ich komme ja auch aus der Gegend, ich bin in Jordanien aufgewachsen.
Mhm.
Aber man sieht halt immer wieder, man ist ja mit den Leuten ein bisschen kulturverbunden, man kennt den Dialekt, die Sprache, man wird durch die Geschichten von diesen Leuten berührt und das kriegen halt viele, ich sag mal, die deutschen Kollegen in diesen Einrichtungen haben das natürlich nicht verstehen können, nicht nachvollziehen können.
Ja.
Es war einfach ein unendlich befriedigendes Gefühl, wenn man einen unbegleiteten 15-Jährigen hilft, ein bisschen Deutsch zu lernen und dann den Sprung in die Schule schafft. Das ist, also, echt? Es war einfach wahnsinnig toll.
Ja. Und ja auch so als Vorbild zu dienen, ne?
Und ein bisschen schon, ja.
Und mit der Sprache dann halt auch wirklich die Türen zu öffnen. Das ist ja ein Türöffner.
Sowieso.
Da zu helfen. Hattest du denn nicht trotzdem irgendwie so den Moment, wo du gesagt hast, oh Mann, ich schmeiß jetzt alles hin und mach das hauptberuflich? Gab's da mal so einen Moment oder ist da immer die Vernunft, die da
also, dadurch, dass ich sehr, sehr lange an der Uni war, dann war schon irgendwie der Wille da, dass ich auch mal irgendwas Ingenieurtechnisches mache, sonst wären ja die letzten gefühlten 700 Jahre umsonst gewesen. Ja, nein, also ich hätte nicht alles hingeschmissen. Zudem ist die Zukunft in dem Bereich ja sehr ungewiss. Ich bin ja auch nicht wirklich weiter qualifiziert im pädagogischen Bereich.
Mhm.
Ich kenne halt die Kultur und die Sprache und das macht natürlich alles viel einfacher, aber ich bin weder Lehrer noch Psychologe. Sehr viele von diesen Leuten sind auch Traumapatienten.
Ja.
Mit vielen Leuten war ich auch blank einfach. Du weißt ja nicht, was du erzählen sollst. Du hörst teilweise horrende Geschichten und nix mit dem Kopf und sagst ja und machst die Hand auf die Schulter, aber wie man die Leute therapiert, keine Ahnung.
Krass.
Und ja, das war halt schon eine große Herausforderung, auch meine deutschen Kollegen von daher.
Wie bist du damit umgegangen mit dieser, ist ja auch so eine Art Ohnmacht, ne? Dass man so gerne mehr helfen würde, aber die sind ja die Hände gebunden. Also wie fühlt sich das an?
Also es klingt ein bisschen plump, aber man lernt einfach das irgendwie nicht zu ignorieren, aber man verarbeitet es nicht weiter. Also am Anfang, es gibt immer wieder kleine Geschichten, die einem sehr mitnehmen, vor allem bei den Kindern.
Mhm.
Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft bei den erwachsenen Leuten. Du sagst, okay, naja, es hat eine schlechte Zeit für die Person gerade, aber die werden es überstehen irgendwie. Aber bei den Kindern ist ein Beifall halt nicht. Deswegen, ich weiß nicht, ich mache mir immer noch Gedanken über ein paar Fälle, die ich vor 5 Jahren hatte. Und
wollte ich gerade fragen, gibt es jemanden, der dir im Hinterkopf sitzt?
Ja, auf jeden Fall. Sind jetzt nicht leider, weil die Fälle halt so schwer waren. Also es gibt auch positive Fälle, sage ich mal, oder Fälle mit positivem Ausgang, sage ich mal, wo halt die Kids tatsächlich von Syrien kamen. Nach einem Jahr waren sie, die haben über Facebook angefangen, irgendwelche Gedichte auf Deutsch zu schreiben. Gut, grammatikalisch nicht 100%, aber schon mal sehr, sehr gut. Nach 1,5 Jahren auf einer deutschen Schule, nach 2 Jahren Klassenbester. Und das ist halt schon sehr, sehr geil, finde ich. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf, die Jungs.
Das ist ja auch, das sind diese zwei Seiten, ne? Also die Kinder, die Schicksale sind so schmerzhaft, aber bei den Kindern ist noch so viel, da sind noch so viele Möglichkeiten da, ne? Also wie du sagst, nach einem Jahr können die dann die Sprache sprechen, ne? Ich habe mal auf dem Spielplatz ein afghanisches Mädchen getroffen und die hat so gut mit mir gesprochen, ne? Die war total interessiert und hat mich irgendwie ausgefragt, wer ich bin, ob ich schon verheiratet wäre.
Wie alt war die Kleine?
Was?
Wie alt war die Kleine, die du getroffen hast?
Die war 12.
Und was machst du auf dem 12-jährigen Spielplatz?
Ich habe Skateboard. Stimmt, gute Frage. Ich habe ein bisschen Skateboard geübt.
Okay.
Und dieses typische Corona-Lockdown, ich lerne mal was Neues, Opfer, was.
Ja, hätte ja sein können, in der Mittagspause gehst du ein bisschen schaukeln, ist ja auch okay.
Ja, schaukeln ist auch cool. Ja, aber da konnte ich gut üben und da waren halt super viele Kids und die haben mich da ausgefragt und habe ich sie ein bisschen befragt und da meinte sie, ich bin seit 3 Jahren erst in Deutschland, aus Afghanistan und ich dachte so, wow, also so unglaublich, also was da einfach in den 3 Jahren ja passiert ist offensichtlich, ne?
Absolut, ja.
Das sind ja diese Hoffnungen, in die man die Hoffnung stecken muss.
Du, wo ein Will ist, auf dem Weg. Bei mir war es ja auch nicht anders. Also ich habe ja auch mit 19 rüber. Ich habe ja auch erst mit 19 Deutsch gelernt und hat für ein Studium, ein Studium und einen Job auch gereicht, sage ich mal. Und verständigen kann ich mich, glaube ich, ganz okay.
Total. Wow.
Von daher.
Ja. Erzähl mir mal ein bisschen was über Jordanien. Ich kenne, ich hatte eine Kommilitonin. Spreche dieses Wort jetzt nicht
aus. Ich hasse das Wort auch. Ja.
Das ist auch eine Studienkollegin, die kam auch aus Jordanien. Ich bin aber nie mit ihr ins Gespräch wirklich gekommen. Wie ist es dort? Was zeichnet das Land aus? Ich war da noch nie in der Ecke. Erzähl mal.
Ich fange mit den positiven Sachen an. Mhm. Positiv ist, Jordanien ist, dadurch, dass sie halt politisch sehr westlich orientiert sind, ist auch, ich sag mal, vor der ganzen Krise im Nahen Osten oder mit ISIS und was weiß ich, waren stets ein sehr sicheres Land. Mhm. Die Wirtschaft, ich meine, als Touri bekommst du da nicht so super viel mit, aber es war sicher zu leben. Man hat sich nie Gedanken gemacht wegen, nachts nicht raus oder irgendwelche Anschläge oder politischen Unruhen oder irgendwas, hat eine sehr reiche Kultur. Ich muss sagen, das Essen dort, das vermisse ich sehr. Die Herzlichkeit der Leute auch. Also in Jordanien ist es so, man steigt in ein Taxi ein, redet mit dem Taxifahrer, nach 3 Minuten ist man beste Freunde. Mhm. Und in Deutschland ist es halt weniger der Fall. Und das vermisse ich schon ein bisschen, diese Offenheit der Leute einfach.
Ja.
Und natürlich alle Scherben von Petra. Das ist aber jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen.
Wovon schwärmen die Leute?
Von Petra, diese alte Stadt, die in den Steinen gemeißelt ist. Von den Indiana Jones Filmen. Das wollen die alle sehen. Da haben die ganzen Tinder-Mädels ihre Profilbilder mit das im Hintergrund. Und
Oh Gott. Da
sind ja dreist, dann waren wir da. Ja.
Das ist ja wie Kopipi Beach irgendwie in Thailand oder so, ne, wo man so Plätze hat, wahrscheinlich, wo alle
mit
hinfahren und sich fotografieren lassen.
Voll die Touri-Falle.
Wenn ich jetzt einen Trip planen würde und sagen wir mal, die ganze Lage würde sich wieder entspannen, ne, es geht jetzt gerade natürlich alles nicht, aber was würdest du mir empfehlen als Reisende in Jordanien? Wie viel Zeit sollte ich mitbringen und worauf sollte ich mich einstellen?
2 Wochen und keine Minute länger. Auf jeden Fall. Länger hätte es. 2 Wochen ist die optimale Zeit. Danach wirst du wahnsinnig, glaub mir. Auf Verkehr. Also gut, ich bin ein bisschen vorbelastet, weil ich da aufgewachsen bin. Und bin da vielleicht ein bisschen pingeliger. Aber 2 Wochen ist eine super Zeit, weil Jordanien ist kein riesengroßes Land. Und In Jordanien ist es leider so, dass die Hauptstadt Amman, wo ich aufgewachsen bin, relativ gut ausgebaut ist, aber die anderen Städte, sage ich mal, die kleineren Städte, das ist nicht ganz ländlich, aber nicht so weit, wie es in Amman ist halt. Von daher, außerhalb von Amman, man kann natürlich, also ich glaube, eine Woche in Amman kann man locker verbringen, da kann man das Nachtleben sehen, das Essen, die kulturellen Konzerte und so weiter, dieses römische Halbkolosseum, sage ich mal, wo immer, das ist, glaube ich, über 2000 Jahre alt, diese Steintreppen, da werden immer Konzerte gespielt von großen Künstlern.
Mhm.
Aber auch, man kann dann Trips nehmen, quasi in den Süden. Das ist ein 4-stündige Autofahrt, glaube ich, nach Aqaba.
Mhm.
Und auf dem Weg gibt es diesen Wadi Rum, also Rum auch wie Schnaps. Und das ist wirklich eins der krassesten Sternenhimmeln, den es auf der Welt gibt. Da kann man auch im Zelt übernachten, dieses volle Beduin-Programm, sage ich mal.
Ja.
Dann im Süden, in Aqaba, das ist ja am Roten Meer, da gibt's auch mega viel Wassersport
Kann man noch surfen, Jordanien?
Ich weiß von keinen Surfspots tatsächlich. Ja. Ich glaube nicht. Also, ich habe mich da nie mit beschäftigt. Aber ich habe noch nie von Surfen Airline gehört.
Ja, ich auch nicht. Und mit Rucksack, weil ich bin ja so der Asien-Fan und war schon mehrmals da. Und, könnte ich jetzt alleine mit einem Rucksack durch Jordanien trampen?
Geht voll klar.
Ja?
Ja. Aber wie gesagt, also wie in jedem Land auf der Welt, ich glaube auch in Deutschland, man darf halt nicht zu doof sein und nicht zu gutgläubig. Man soll trotzdem vorsichtig sein, da passiert schon nichts.
Überall.
Genau.
Da, also wenn man damit mit, ja, einfach blauäugig irgendwie durch die Welt reist, das geht nie gut.
Mit blauen Augen fährst du ja eh schon auf, von daher.
Wie bitte?
Mit blauen Augen fährst du ja eh schon auf, von daher. Ja.
Das stimmt. Und bist du gebürtig, also gebürtiger Münchner geht ja gar nicht. Schneide ich raus, das ist ja total dumm, Maria. Gott.
Ganz gut. Ja, ich sehe schon, die Musterfragen kommen wieder.
So, nee, es ist halt wirklich auch, normalerweise mache ich es ja immer mit Videos, finde ich auch immer ein bisschen cooler. Da hat man mehr den Kontakt. Mit 19 bist du also aus Jordanien gekommen, ging es dann auch direkt nach München? Oder?
Nein. Ich bin nach Erlangen gezogen am Anfang, mit 19. Hab dann auch in Erlangen mein Deutsch gelernt, ein Jahr lang, und dann war ich da an der Uni. Mhm. Und von dort aus ging so ein bisschen Ping-Pong-Spiel los mit dem Job. Mein Beruf hat mich dann nach Wien geschickt, dann war ich in NRW 1,5 Jahre, dort war ich in Mönchengladbach und in Düsseldorf, und erst dann kam es zurück nach München. Zwischenzeitlich war ich auch mal in Bamberg für ein Jahr. Mhm. Also ein bisschen viel umgezogen.
Ja. Und ist München eine Zwischenstation oder länger?
Es ist nicht geplant. Also ich habe, das ist halt durch meinen Job gewesen, dass ich so oft umziehen musste mit dem Projekt, aber das ist rum. Also einen weiteren Umzug mache ich, glaube ich, nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben lang in München bleibe, vor allem München ist ja schon, also wenn man sich überlegt, eine Wohnung zu kaufen, das kann man in München gut knicken, glaube ich, als Normalsterblicher.
Das ist ja hier auch so. Ja.
Also ganz ehrlich, das, was du für eine Wohnung in München bezahlst, da kriege ich in Berlin vielleicht ein Haus dafür, vielleicht irgendwann noch sogar zwei Häuser.
Ja, das stimmt auch wieder, das ist immer noch ein Riesenunterschied, aber trotzdem ist es ja auch einfach extrem teuer geworden, aber...
Mhm.
Klar, hier ist das Gefälle auch noch, ne, vom Gehalt her auch, das ist auch noch mal was anderes.
Ja, klar.
Aber München, wow, ich hatte mir damals für ein Praktikum, keine Ahnung, WG-Zimmer selbst angeschaut, und das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Unglaublich. Wie kommst du damit klar? Also wohnst du alleine oder wohnst du auch in einer WG?
Nee, ich wohne alleine. Ich glaube, WG kann ich nicht mehr. Das habe ich lange, ich glaube, 6 Jahre habe ich in der 4er-Mädels-WG gewohnt. Also und
wow.
Ich. Ja. Das war nett. Also es waren zwischendurch mal ein paar Typen drin, aber überwiegend waren es halt 3 Mädels und ich.
Ja.
Ja, also ich glaube, WG-Leben hat seine Zeit gehabt, aber jetzt so langsam ist okay.
Ja, finde ich gut. Alles hat ja so sein Ende irgendwie, ne? Ich finde auch, das ist irgendwann, will man sich da einfach nicht mehr.
Ja, guck mal, für mich gibt's ein ausschlaggebendes Argument. Mhm. Ich gehe ins Bad, ich putze das Bad eine halbe Stunde, es ist picobello sauber. Dann geht Mitbewohnerin A rein, kämmt sich die Haare, macht B auch so, ich gehe da rein und wir kommen im Dschungel wieder.
Ja.
Warum ist das so bei Frauen? Warum schauen Frauen nie in den Waschbecken, nachdem sie die Haare kämmen?
Boah, das finde ich unmöglich. Ich mache das auch mal sofort weg. Auf dem Boden sind.
Das sagen sie auch alle, ne?
Bei mir ist es wirklich so. Ich bin, ich habe einen kleinen Putzfimmel tatsächlich. Aber das ist echt ganz schön eklig, finde ich auch. Vor allem, weil das ja alles in die Rohre geht und dann verstopft.
Ja, eben.
Was hast du über die Frauenwelt oder was hast du über Frauen gelernt in der Zeit? Hast du ja dann ordentlich was, ne?
Also meine Erfahrung mit Frauen beschränkt sich nicht auf mein WG-Leben, das möchte ich mal so klarstellen. Ich durfte auch mal raus, ja, und alles easy. Über das WG-Leben mit Frauen, dass Frauen auch mal ganz nett in Joggers und ohne Schminke sind. Und man halt nicht immer dieses aufgebrezelte Abendprogramm haben muss. Aber ansonsten, ich muss sagen, das war überwiegend super harmonisch. Also es gab nie irgendwie irgendeinen Terrorkrieg oder also mehr Diskussionen als sonst mit anderen Leuten. Wie gesagt, mir ist halt nur im Kopf geblieben, das mit den Haaren, weil ich selber, ich habe eigentlich keine Haare mehr. Also ich habe sehr, sehr, sehr kurze Haare.
Ja.
Deswegen fallen mir die langen Haare immer sehr auf.
Verstehe. Das hast du aber sehr schön gesagt mit der Jogginghose und der Schminke. Weil ich glaube, ja, das ist bei so vielen Frauen, also Natürlichkeit ist in meinen Augen auch das Allerschönste und es setzt sich immer durch. Und das Absurde ist ja, dass es noch so viele Frauen gibt, die das gar nicht, also die immer denken, es wäre ja gar nicht so. Genauso wie vielleicht eine Ahnung, Speckröllchen irgendwie, ne? Bauch, also wenn du jemanden scharf findest und irgendwie denjenigen willst, dann ist es ja auch egal, weißt du?
Ja, aber das Problem ist mit Leuten, also in meinen Augen, Leuten, die das so sehen, die sehen entweder schwarz oder weiß. Entweder so High Heels aufgestylt, Abendkleid, Haare gemacht oder diese Joggers-Geschichte, sage ich mal. Aber es ist ja okay, wenn man natürlich ist. Aber man denkt halt nicht an Joggers, sondern man denkt an Joggers in so einer Halbschlafposition auf der Couch, Chipskrümel auf dem T-Shirt, nach Barbecue-Soße im Mund irgendwie hängen, so mega dieses total eklige Gammlerbild. Und es muss ja nicht komplett so sein.
Nee, es geht ja auch in der Mitte. Also man kann ja trotzdem noch gepflegt sein und eine Jogginghose
haben. Absolut. Und ich bin sehr pro Jogginghose, weil zu Hause ziehe ich auch welche an. Also von was daher wär's
ja. Was machst du? Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
Von der Arbeit? Wenn ich nach Hause, ich ziehe mein BH aus. Auf jeden Fall.
Ach, ich auch. Ich glaube, am Ende ist das Problem, dass es die, ja, die Frauen sind, die sich halt selbst nicht lieben, irgendwie auch, ne? Da muss man ja auch hinkommen. Wenn man, ich habe auch eine Phase gehabt, da war ich aber so teeny, da habe ich mich immer geschminkt, aber nicht zum Bäcker gegangen bin. Also, das geschminkt, ne? Immer was auch.
Ja. Ja.
Aber es ist auch einfach so geil zu sagen, wenn ich lächle, ist es ja genauso schön, oder? Ne? Wenn man mit einer gewissen Energie rausgeht und das ausstrahlt, und dann fällt es den meisten gar nicht auf. Ja.
Wenn jeder geschminkt ist, aber nicht jeder positiv ist, also mir, bei mir sticht Positivität und einfach diese Lebenslust, die sticht viel mehr ins Auge als, na okay, halt, Lidschatten ist so, oder. Ja. Oder ich weiß gar nicht, was alles heißt, oder Mascara ist on point, oder, ja.
Auf was für Typ Frauen stehst du denn, oder gibt's was findest du besonders schön an einer Frau, oder was haut dich besonders um?
Extrovertiert heißt. Auf jeden Fall. Ja. Leute, die, oder Frauen, die nicht sehr viel Anlauf brauchen, die selbstsicher sind, die auch lachen können, die mit jedem reden können, die nicht auf den Mund gefallen sind, die nicht wochenlang brauchen, um warm zu werden mit jemandem, auftauen, erstmal ihre Schutzschilder quasi ablegen. Das finde ich, also Selbstbewusstsein ist, das finde ich unfassbar unterschätzt. Und ja, auf jeden Fall Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein kann alles kompensieren, finde ich. Und idealerweise noch ein bisschen Abenteuerlust dabei.
Ja.
Dieses Jahr, ich liebe meinen Job und ich komme nach Hause, ich habe eine Katze und danach Netflix und ich chill und naja. Das heißt ja nicht, dass man irgendwie jeden Samstag, also sofern es möglich ist, feiern gehen soll, das bin ich ja auch nicht mehr, aber einfach mal spontan wegfahren oder spontan mal also in München ist es vielleicht einfacher, spontan mal an den See oder in die Berge oder mal was Neues ausprobieren oder irgendwie Sub fahren gehen oder irgendeine Aktivität draußen machen. Und nicht nur, ja, es ist kalt, dann bleibe ich heute zu Hause.
Ja, und sich vor allem auch auf den Partner auch einlassen und da mitzumachen, ne? Auch wenn das
Absolut. Für
dich ist, was du gar nicht vorher ausprobiert hast, nicht sofort Nein sagen, sondern das macht ja auch irgendwie eine Partnerschaft aus, finde ich, dass man da sich gegenseitig auch bereichert, indem man sich neue Seiten zeigt, finde ich.
Finde ich auch.
Wenn es scheiße war, dann ist es halt so.
Man muss ja nicht alles mögen, aber ich finde, man sollte zumindest das meiste mit gesundem Menschenverstand probieren, und wenn es einem nicht liegt, dann ist es okay. Und ja.
Womit könnte dich eine Frau richtig rasend machen?
Richtig was bitte?
Womit könnte dich eine Frau rasend machen?
Im Sinne von wütend?
Im Sinne von wütend, genau, negativ.
Urteile.
Urteile?
Allgemein. Nicht nur Frauen, auch Männer, muss ich sagen. Allgemein Menschen, die denken, anders ist schlecht. Also, du bist nicht wie ich oder du bist nicht wie wir, sage ich mal. Deswegen ist es falsch. Und das nervt mich, muss ich sagen. Also, ich war früher auch so. Ich war so ein bisschen Hater war ich schon, muss ich sagen. Mhm. Aber ich habe gelernt, oder natürlich ist es ein Work in Progress für immer wahrscheinlich, dass ich einfach Leute nicht verurteile. Wenn ich jemanden sehe, wenn ich am Bahnhof rumlaufe, da ist ein Typ mit grünen Haaren und Stacheln an den Schultern, dann ist es okay. Das ist, also ich gucke nicht hin und sage, was ist das? Also okay, hey, ich hoffe, der hat ein gutes Leben und geh weiter.
Mhm.
Und auch wenn ich mit Leuten rede, ich versuche nie meine Meinung auf die aufzudrücken, sage ich mal, sondern ich höre mir deren Meinung an und vielleicht ist deren Meinung ja eine Bereicherung für mich. Vielleicht können sie mich auch umstimmen. Vielleicht auch nicht. Aber das Ziel sollte niemals diese Umstimmung sein, weil das basiert ja auf, ich habe Recht und du nicht. Und diese Mentalität mag ich überhaupt nicht.
Ja, das ist auch wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne?
Mhm.
Was glaubst du, gab es ein Ereignis oder was glaubst du, warum bist du so geworden? Oder welches Ereignis hat dich zu dem gemacht, der du heute bist?
Diese ein bisschen offener sein, meinst du?
Mhm. Nicht zu urteilen, wenn du sagst, du warst vorher.
Ja, also ich bin ja in einer relativ konservativen Gesellschaft aufgewachsen. Da lernt man viele Sachen, die vielleicht nicht ganz richtig sind. Ich gebe dir mal gerne ein Beispiel von mir selber. Ich bin sehr homophob aufgewachsen. Ich habe aber nie schwule Freunde gehabt. Also nicht, dass ich wüsste zumindest.
Mhm.
Homosexuelle auch keine lesbischen Freunde. Allgemein Homosexualität war einfach tabu und die wurden natürlich verarscht. Und also nicht in deren Anwesen, weil es gibt ja offiziell keine. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen und dann habe ich das erste Mal wirklich schwule Leute kennengelernt.
Ja.
Und habe dann festgestellt, hey, also ob mir jetzt gefällt oder ob ich das attraktiv finde, was sie machen, ist jetzt dahingestellt, aber es sind genauso Menschen so wie ich. Die haben genau die gleichen Rechte.
Ja.
Was sie in ihrer Privatzeit machen, auf was für Typ Leuten sie stehen, kann mir echt egal sein, weil die machen sich auch keinen Kopf, auf was für Frauen ich stehe.
Ja.
Und dann ist es okay. Und das war halt für mich so ein Prozess, quasi weniger homophob zu werden. Mittlerweile bin ich so weit, also ich würde niemals eine Partei wählen, die auch nur im Ansatz an Gleichberechtigung von, ich sag mal, Homorechte zweifelt. Absolut nicht, kommt nicht in Frage. Das ist für mich Menschenrechte und das gehört sich so. Und ich glaube, das war so der erste Schritt bei mir, wo ich sage, okay, das, was ich gelernt habe durch meine, oder was heißt gelernt, so mitbekommen habe durch meine ganzen Teenie-Jahre, das ist vielleicht nicht ganz richtig gewesen. Und wenn da schon der erste Stein fällt, dann fängt man schon ein bisschen an seinen eigenen Gedanken zu zweifeln oder an das, was man weiß. Ja, und entweder denkt man halt weiter oder nicht. Und ich habe versucht, weiterzudenken.
Wir haben 2020 und dass es überhaupt noch ein Thema ist, das sollte, es ist genauso wie mit der Rassismusdebatte. Und ist einfach für unsere Generation, also ich bin ja auch in meinem Alter quasi, das ist einfach für uns so gegeben. Aber ich glaube auch dadurch, dass wir in so Großstädten leben, haben wir so die Diversität. Und es gibt Dinge, die uns einfach vielleicht gar nicht mehr auffallen, ne?
Also ich glaube, solche Themen kann man, oder solche Problemthemen, sage ich mal, kann man nur lösen durch Bildung.
Ja.
Und ich glaube, die Bildung ist eher gezielt auf die jüngere Generation und nicht auf die älteren Herren, die vielleicht die Gesetze schreiben. Oh. Und ich glaube, solche leider toxischen Gesetze, die sterben mit der alten Generation irgendwann aus. Mhm. Irgendwann wird es ja einen Machtwechsel geben, wo die Jüngeren an die Kraft kommen und hoffentlich bringen sie dann ein bisschen mehr Weltoffenheit und allgemein Menschenrechtsoffenheit mit.
Mhm. Wenn wir dann älter sind, dann wird es wahrscheinlich so sein.
Ich hoffe früher als später, ehrlich gesagt.
Aber werden wir mal nicht so politisch und wir haben, glaube ich, jeden Tag damit Kontakt und wir wollen ja hier auch so ein bisschen über Liebe und Beziehung sprechen.
Da war ja was, stimmt.
Da war ja was, genau. Wie lange bist du denn Single?
Also, durch meinen, also Single im Sinne von keine feste Beziehung ist bestimmt 4, wenn nicht 5 Jahre her, ist aber größtenteils jobbedingt gewesen, weil, wie schon gesagt, ich bin ja sehr viel umgezogen und ich hatte damals nicht eingesehen, dass ich mich da wirklich emotional auf jemanden einlasse, wenn ich weiß, dass ich in 4 Monaten, ein Jahr oder irgendwas wieder weg bin und ich wollte da jetzt nicht direkt in eine Fernbeziehung reinspringen quasi. In München bin ich jetzt schon seit 2,5 Jahren und mit Aussicht auf längere Bleibe, deswegen hat sich da so ein bisschen das Blatt in meinem Kopf gewendet. Aber ja, so was richtig Festes ist seit Ende des Studiums, so circa 2015.
Okay. Und wie hast du so die letzten Jahre als Single so erlebt? Was bist du für ein Single-Typ?
Ja, man datet ja auch ein bisschen was. Und man lernt ja Leute kennen und aus manchen Verhältnissen wird es halt nicht so lange, sage ich mal. Aus manchen Verhältnissen wird es vielleicht ein bisschen länger, aber ich sage mal so, ich denke, jeder, der daten sollte, sollte erstmal mit sich selber im Reinen sein. Und ich glaube, das bin ich.
Ja, sagst und du.
Also ich mag mich auch selber und ich kann auch gut alleine sein.
Ja.
Und eine Partnerin wäre eine Bereicherung für mein Leben, aber sicherlich nicht die Rettung meines Lebens, sage ich mal so.
Mein Gott, deswegen, das ist unglaublich.
Ja, eben. Aber also diesen Begriff, diese bessere Hälfte und so zum Beispiel, das verstehe ich auch nicht. 100% glücklich sollte jeder sein und vielleicht kommt man auf 150% zusammen. Ist auch besser.
Ich finde das ganz gut, dass du sagst, die bessere Hälfte kann man kritisch sehen. Das sind ja auch so Klischeesätze, die man ganz gerne sagt, ne? Wenn man irgendwie über seinen Partner oder so spricht. Wie würdest du deine bessere Hälfte, sag ich jetzt mal, beschreiben wollen, wenn du sie findest?
Schwierig zu sagen, glaube ich. Es gibt da keine Schablone, wo die Frau reinpassen muss. Sicherlich wäre es cool, wenn wir ein paar grundlegende Interessen gemeinsam hätten. Wichtig ist mir aber auch, dass man auch verschieden ist, weil ich will auch jemanden, von dem ich vielleicht auch was lernen kann und nicht jemand, der genauso ist wie ich und das ist alles so eine Ja-Beziehung, sondern es ist auch gut, wenn es auch Konflikt gibt, wenn man aus diesem Konflikt zusammen wachsen kann und ein bisschen seine Meinung über Sachen ändern kann. Und deswegen, also es gibt sicherlich ein paar No-Gos, aber die gehen ja, also da braucht man gar nicht drüber reden. Ich glaube, das sind so typische Sachen, Rassismus zum Beispiel oder sowas, oder Fremdenfeindlichkeit, da braucht man nicht drüber reden.
Ja.
Aber ansonsten muss einfach die Chemie passen. Wie gesagt, also ich bin Freund von direkt offen sein, direkt mit Leuten reden und ich bin kein Freund von, wir gehen erstmal auf 3 Dates und nach dem 4. Date ist man so locker und kann normal reden, als ob man sich da irgendwie qualifizieren müsste, dass man die Person kennenlernen darf. Das ist eine Sache, die mir nicht so ganz taugt, ehrlich gesagt.
Wie würdest du denn damit umgehen, wenn, weil du sagst, direkt offen sein findest du gut, wenn beim ersten Date die Frau dir tatsächlich irgendwie den ganzen Lebenslauf erzählt und die Seele ausschüttet und auch über die letzte Beziehung spricht? Und wie würdest du damit
umgehen? Ja, ich würde dir alles Gute wünschen wahrscheinlich. Und weil es ist, ein erstes Date ist für mich kein Interview. Also das ist auch so eine Sache. Vor allem in München. Man lernt sich kennen. Ja, hallo, ich bin der so und so. Ach, was machst du beruflich? Ach, wo kommst du her? Ach, ja, ist ja gut. Wie viele Leute fragt man im Datingleben, was machen sie beruflich? Ich weiß nicht, wie viele Dates du schon hattest, aber weißt du noch, was sie alle beruflich gemacht haben? Vielleicht ein paar, die vielleicht irgendwas Besonderes waren, aber der Rest ist ja vollkommen egal. Und ich bin ja, mein Beruf ist ja nur Teil von mir. Aber ich bin nicht mein Beruf. Und man hat ja immer so Bilder vor Augen, wenn man jetzt zum Beispiel bei mir von einem Ingenieur spricht. Man hat immer dieses Bild, also ich vor allem habe das Bild vor Augen, dieses Karohemd, Brille, vielleicht so 3-Tage-Bart. Das bin nicht ich. Das bin echt nicht ich. Aber man fängt an zu vergleichen. Und auch sowas wie, wenn man sagt, ja, man kommt aus dem Nahen Osten, dann viele Leute haben da auch Ideen vor Augen und dann muss man anfangen, nicht sich selber zu präsentieren, sondern gegen diese Vorurteile auch positiv oder negativ anfangen, um zu diskutieren. Das möchte ich nicht. Ich frage nie, was die Leute machen am ersten Date. Mir ist wichtig, dass sie glücklich in ihrem Job sind. Mir ist wichtig, dass sie Aspirationen und Ambitionen haben. Aber was die genau machen, ist mir beim ersten Date sowas von egal. Hauptsache, wir verstehen uns. Und wenn wir uns verstehen, dann treffen wir uns ja eh nochmal. Und wir haben dann jede Zeit der Welt, um drüber zu reden, was man machen will. Oder was man beruflich macht. Das ist nicht entscheidend beim ersten Mal.
Ja, das geht, glaube ich, auch wieder einfach mit dem Problem einher, dass viele dann so unsicher sind und sich da die Bestätigung einfach suchen wollen und sagen, ich bin Ingenieur und dann, oh, echt, weißt du? Und dann fühlen sich manche vielleicht darin bestätigt und irgendwie total geil in dem Moment. Aber das hat ja mit dem Date oder mit der Intention am Ende gar nichts mehr zu tun. Du, ich habe jetzt hier, ich gucke jetzt gerade auf die Uhr auch, die rennt immer richtig, richtig schnell. Ich habe ja noch die schönen Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Die würde ich dir gerne stellen, weil dann kriegt man auch noch mal einen kleinen Einblick in deine Gedankenwelt.
Aber.
Die habe ich natürlich, ohne dich vorher irgendwie gefragt zu haben oder dich zu kennen, hier erstellt. Und ich würde jetzt raushauen und du gibst einfach die Antwort, die dir so aus deinem Bauch kommt. Ja?
Alright.
Zutrifft. Beyoncé oder Beethoven?
Beyoncé. Es ist knappes Beyoncé, aber es ist Beyoncé.
Warum Beyoncé und nicht Beethoven?
Beethoven hat kein Booty, was soll ich sagen?
Oh, stimmt.
Nein, es ist einfach, man hört der Beyoncé im Leben. Ich finde klassische Musik auch ganz cool und ich habe das sehr, sehr, sehr viel gehört während der Studiumszeit. Aber ja, Beyoncé ist halt mehr Hype.
Und mehr alltäglich auch. So.
Vielleicht.
Kochen oder Essen bestellen?
Essen bestellen.
Wirklich?
Essen bestellen. Ich brauche eine Hausratsversicherung, wenn ich koche. Das ist ja eine Sache.
Nee, das ist ja auch nochmal wichtig.
Ja, ich kann wunderbar Cocktails mixen, wirklich. Aber kochen ist,
Das bedeutet also, was kriegst du hin?
Also, ich flex mal kurz. Wir wurden tatsächlich, also ich habe während des Studiums als Barkeeper gearbeitet. Ich lasse mal den Namen dabei jetzt raus. Die ist auch nicht in München. Aber wir wurden zur viertbesten Bar in Bayern und die beste außerhalb von München geführt.
Wow.
Das heißt, wir kriegen eigentlich schon sehr, sehr viel hin. Also das war wirklich so quasi eine Vollzeitbeschäftigung, aber als Teilzeit. Und wir waren auch sehr, sehr stolz drauf. Also dieses Barkeeper-Leben, ich glaube, das wird mich bis für immer begleiten.
Ja, ich meinte aber beim Kochen jetzt, was kriegst du hin?
Ach so, was krieg ich hin?
Also wenn du meinst Kochen, schwierig, was kannst du kochen?
Also Rührei ist ziemlich gut bei mir, muss ich sagen.
Aber das ist auch schon was Schönes.
Und als Nachtisch so richtig geil Vollkorntoast mit Nutella drauf, ich kann das richtig gut. Ich toaste das Brot auch genau zur richtigen Stelle.
Du meinst der Toaster war das.
Wer bedient den Toaster? Ja.
Das ist auch schon mal.
Der macht es nicht von alleine, ja?
Kommt unter die Nutella Butter?
Nein. Never. Also
yes. Endlich.
Der Strandkörper muss sitzen, ja? Das und mit Butter wird Nutella geht klar. Von mir aus die doppelte Menge, aber niemals Butter. Das ist Skandal.
Ich finde, das ist das ist so ein No-Go. Ich finde das so widerlich. Und es gibt aber so viele Freunde, die sagen, was? Darunter muss Butter. Hallo?
Also, ja, ich höre dich.
Achso, du bist noch da. Okay, ich hatte gerade hier so einen Knick.
Also an der Stelle vielleicht mal kurz eine Anmerkung.
Ja.
Wer das hört und Nutella mit Butter vermischt auf sein Toastbrot, bitte nicht melden. Spaß euch. Das wird nichts.
Nächste Frage. 0,5 oder 0,33 Liter?
Das fragt jemand, der in München wohnt, ja? Also es gibt nichts unter 0,5. Das existiert einfach nicht. Alles drunter, vielleicht mit Spezi oder sowas, aber mehr nicht.
Okay, aber Cocktails gibt's nicht in 0,5.
Nein, also über Cocktails ist was anderes halt, aber ich glaube, die 0,5 Grenze, die sollte jeder im Süden kennen und alles drunter, das geht einfach gar nicht.
Okay. Sprachnachricht oder lieber tippen?
Sprachnachricht. Aber jetzt, also ab 20 Sekunden Sprachzeit, alles andere tippen.
Wie reagierst du, wenn du eine Sprachnachricht kriegst und da stehen da so 12 Minuten?
Ich hab da so einen Kumpel. Oh mein Gott.
Da nämlich auch so gut drin.
Oh mein Gott, ich muss dem irgendwann sagen, Junge, diese bei WhatsApp, dieser Knopf unten, das ist der Sprachnachrichtenknopf, nicht der Podcast-Knopf. Der schickt 28 Minuten, war sein Rekord.
Wirklich,
ich schwör's und vor allem der schmatzt dann zwischendurch und der erzählt und dann wiederholt er den Punkt so, ja. Und 28 Minuten lang, man muss sich Notizen machen. Wie will man denn darauf antworten?
Dann soll er dich doch einfach anrufen. Dann musst du dir ja schon Notizen machen.
Ja, Wahnsinn.
Ja, gar nicht. Echt nee, Wahnsinn. Oh Gott. Nee.
Also das ist, ich höre es nicht an. Ich sag, ja, ich melde mich dann später und dann kommt wieder, oh, sorry, ja, Handy war aus oder Handy verloren oder War im Krankenhaus oder irgendeine Aufsicht.
Nee, das würde ich auch gar nicht abhören wollen. Nächste Frage. Passwortmanager oder lieber das Passwort 12345?
Also, wenn nur die zwei Möglichkeiten gibt, dann Passwortmanager.
Okay. Marokko oder MacPom?
Marokko. Aber sowas von.
Ey, es ist wirklich so unglaublich. Ich habe diese Fragen wirklich ohne. Also natürlich ich wusste natürlich, dass du aus München kommst. Und jetzt kommt die oder das Nutella und wir reden gerade über Nutella. Es gibt keine Zufälle auf dieser Welt. Die oder das Nutella, wie sagst du das?
Die Nutella.
Die Nutella. Super. Da haben wir die wichtigsten Fragen des Lebens geklärt.
Ja, super.
Da wir leider nicht ewig Zeit haben, aber tatsächlich echt viel gequatscht habe mit dir und aber jetzt noch eigentlich eine Frage hätte, was machst du denn sonst noch in deiner Freizeit? Also wofür schlägt dein Herz? Wo findet man dich? An welchen Plätzen?
Also, ich bin eigentlich ziemlich gut beschäftigt in meiner Freizeit. Ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich habe davor auch Kraft-Dreikampf gemacht, also mit Wettkampfambitionen, sage ich mal. Jetzt mit dem Wetter muss man noch schauen, aber ich bin entweder sehr oft in den Bergen am Wochenende, nach Feierabend oft am See. Ich bin sehr, sehr gerne draußen. Ich bin auch im Park. Und sofern es Corona zulässt, reise ich eigentlich relativ oft. Also dieses Jahr war ich schon sehr viel unterwegs und nächste Reise ist auch schon gebucht. Und
Hast du eine Reise gebucht?
Ja, es ist alles abgeklärt mit dem Chef, ich schwöre.
Nein, ich meine wegen Corona und ich traue mich zum Beispiel gar nicht zu buchen. Jetzt irgendwie.
Jetzt mal ehrlich. Also ich sehe das vollkommen ein mit den ganzen Maßnahmen. Ich bin auch immer der in der Bahn nörgelt, ziehen Sie mal die Maske richtig hoch.
Ja.
Ich war heute in Augsburg zum Beispiel, die haben eine Fallzahl von 217 pro 100.000. Das ist ja rekordverdächtig. Und wenn man dann theoretisch, nach Mexiko fliegt, ist auch ein Risikogebiet, aber die haben wesentlich weniger Fallzahlen. Aber ich finde es wichtig, dass man da trotzdem verantwortungsvoll ist. Es ist ja eine Reisewarnung, kein Reiseverbot.
Ja, stimmt.
Und dass man auch so vernünftig ist und sich an den Maßnahmen hält, wenn man zurückkommt. Also es ist schon abgesprochen, dass quasi Quarantäne, sollte es dann notwendig sein, sage ich mal, oder sollte ein Gesetz bis dahin sein, dass es Zwangsquarantäne vorschreibt, halte ich mich dran. Wenn das zum Verdienstausfall führt, dann bleibe ich drauf sitzen. Die Konsequenzen trage ich halt. Ne? Also Sicherheit und Gesundheit geht immer vor.
Ja.
Aber man sollte halt auch nicht komplett sein Leben aufgeben, finde ich.
Stimme ich dir zu. Ich leider sehen das ja nicht alle so und es gibt nicht immer nur diese Vernünftigen, die eben so reisen. Ne? Also das wäre ja ein Traum, wenn sich alle daran halten würden. Ich glaube, darum geht's ja auch, ne, dass man es einfach ein bisschen eindämmt, weil es gibt ja die Leute, die dann am Strand sind oder irgendwo ja im Urlaub sich komplett anders benehmen, ne, und gar nicht mehr darauf achten.
Ja, nee, das.
Darum geht's ja.
Das gar nicht.
Aber das finde ich mutig, weil ich reise auch super gern. Ich war auch im Februar noch auf Bali, einen Monat eigentlich fernab von dieser ganzen Corona-Sache und dieser Bali-Blase. Und
dann darf man nicht mehr hin jetzt.
Wie bitte?
Da darf man nicht mehr hin jetzt.
Nee, deren Flughafen ist zu. Ich habe auch den letzten Flieger noch bekommen. Das war ziemlich knapp. Aber ich bin auch so in so einer moralischen Zwickmühle, aber ich habe da noch keine so innerhalb von Europa würde ich es wahrscheinlich dann erstmal zeitnah machen wollen. Aber das macht mich auch sehr traurig, auf jeden Fall, definitiv.
Ich bin gerade aus Portugal zurück, kann ich dir sehr ans Herz legen.
Ja, wow, Portugal ist wunderschön.
Finde ich auch.
Und wo geht's als nächstes hin?
Mexiko. Also gebucht ist, ob dann die Reise tatsächlich stattfindet, ist eine andere Sache halt.
Ja.
Weil man weiß ja nie, wie sich's entwickelt.
Ja.
Und das ist im Dezember erst, deswegen, also Ende Dezember.
Okay. Und wie reist du dann? Reist du mit Freunden oder alleine?
Ich reise meistens alleine.
Cool.
Ich finde es ist einfach so befreiend. Also mit dem Rucksack alleine. Du lernst 1000 Leute kennen. Wenn du keine Lust hast auf diese Stadt, dann steigst du in ein Auto und fährst in die nächste Stadt oder in einen Bus oder wo auch immer. Und du hast null Plan. Und man muss sich keine Gedanken machen, passt das jetzt mein Reisepartner oder nicht. abschnittsweise reise ich manchmal mit Leuten. Also entweder wenn ich jemanden erkenne und man reist halt eine Woche zusammen weiter.
Ja.
Oder wenn mein Kumpel in der Gegend ist, man trifft sich halt mal auf 2, 3, 4 Tage, aber die gesamte Reise bin ich meistens allein unterwegs.
Mhm. Was war denn deine schönste Reise, die du allein unternommen hast?
Das war dieses Jahr Februar. Ich war in Panama und in Kolumbien und ich habe Kolumbien so gefeiert.
Kolumbien ist
so geil. Ich glaube, jeder, der oder die in Kolumbien mal waren, ich habe noch nie was Negatives gehört. Und ich kann das nur bestätigen. Es ist unendlich schön dort.
Ja, Panama ist aber auch so. Ach, ja, Lateinamerika, da würde ich auch gerne mal mehrere Monate irgendwie durch die Gegend reisen.
Wenn ich es nur könnte.
Ja, ich bin ja Kuba verliebt. War zweimal auf Kuba und da habe ich auch.
Wirklich?
Ja, aber auch nur, Kuba, weil ich.
Das war meine schlimmste Reise.
Ja? Ja, bei mir war es einmal die meiner Schwester, das war auch nicht besonders cool, aber dann war ich im Arbeitskontext da und habe Locals halt kennengelernt. Ah. Und es war eine ganz andere Nummer. Also wenn du da wirklich erst Freunde gefunden hast, dann stehen dir alle Türen offen und das war ganz toll. Aber es ist sehr speziell. Ich weiß, was du, glaube ich, meinst.
Das ist ein Thema für dich, glaube ich.
Gut, mein Lieber, wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Wir könnten, glaube ich, noch 4 Stunden reden.
Glaube ich auch.
Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das muss ich jetzt raushauen, bevor mich jemand eine Dame kontaktieren möchte oder jemand kennenlernen möchte?
Eigentlich nicht. Ich appelliere immer nur an diese Urteilsfreiheit der Leute.
Mhm.
Und wünsche mir einfach, dass mehr Leute offen damit fremden Menschen umgehen würden, auch mit Leuten, deren Meinung sie nicht teilen.
Hm.
Da ist da nicht hinter.
Das ist eine gute Einstellung.
Danke.
Gut, dann leite ich alles weiter, was so reinkommt, natürlich. Wir bleiben in Kontakt. Mhm. Und ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt, so wie du eingangs gesagt hast.
Du bist voll lässig, das hat voll Spaß gemacht. Dankeschön für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Bin auch etwas, ich habe viel von mir erzählt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Fühle ich mich auch wohl.
Best Buddies jetzt, ich sag's ja.
Wie bitte?
Wir sind jetzt Best Buddies, du und ich.
Wir sind jetzt Best Buddies. Naja, für mich ist das ja auch, ich sag's ja immer wieder auch jedem, auch super inspirierend. Denn ich finde das immer total toll, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, weil man jetzt viel zu Hause ist, ne? Und das wünsche ich auch jedem, der zuhört. Manche hören ja auch einfach nur so zu. Die haben eigentlich gar kein Interesse, jemanden kennenzulernen. Aber einfach mal andere Meinungen und andere Geschichten der Menschen sich anzuhören, das ist sehr, sehr wertvoll. Deswegen funktionieren Podcasts auch so gut, glaube ich. Ja.
Ja, hoffen wir aufs Beste, ne?
Ja, alles klar. Dann habt noch einen wunderschönen Abend.
Danke ebenso.
Und bis dahin.
Mach's gut.
Tschüss. Möchtest du Jona jetzt kennenlernen, dann ist das überhaupt kein Problem und ganz einfach. Nämlich, du schreibst mir einfach eine E-Mail an podcast@frag-marie.de und gibst Bescheid, dass du ihn gerne kontaktieren wollen würdest und ich leite diese E-Mail dann an ihn weiter. Oder vielleicht gibt es ja eine Dame in deinem Umfeld, die Jona unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du kannst aber auch einfach mal hier selbst dabei sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wirst du von uns hier vorgestellt im Podcast und wir führen auch ein ganz, ganz schönes, lockeres und entspanntes Gespräch. Wenn du darauf Lust hast, dann schreib mir doch auch eine E-Mail an die gleiche E-Mail-Adresse und zwar, ich sag's noch einmal, podcast@frag-marie.de. Und im Namen des gesamten Teams möchten wir ganz groß Danke sagen an die Abonnenten, an die vielen Bewertungen von euch. Wir freuen uns da immer sehr, sehr darüber. Und bleibt uns weiterhin treu, abonniert weiterhin und schreibt gerne Bewertungen. Das hilft uns nämlich einfach, diesen Podcast bekannt zu machen, sodass wir noch mehr Singles in Deutschland, Österreich und Schweiz erreichen. Das ist ja nämlich das, was wir wollen, ne? Wir wollen die Menschen hier connecten und miteinander verlieben. Also vielen Dank. Du hast einfach keine Lust mehr, Single zu sein? Dann lass dich doch individuell von uns unterstützen. In einem 1:1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach, aus unserem Team unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Coaches.
Mehr Informationen zum 1:1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!